Was passiert im Gesundheitswesen?
Und warum passiert es?
Willkommen bei Gesundheit argumentiert, dem Podcast, der die Antworten gibt.
Gemeinsam mit Expertinnen, Entscheiderinnen und Menschen aus der Praxis sprechen wir über Entwicklungen, Herausforderungen und analysieren Trends. Klar, kritisch und nah dran. Für alle, die wissen wollen, wie unser Gesundheitssystem wirklich funktioniert.
Wir, das sind der Gesundheitspolitik- und Strategieberater Michael Eipeldauer und der Gesundheitspublizist und Relatos-Chefredakteur Martin Rümele. Dieses Mal sprechen wir über die künftige Ausgestaltung des Gesundheitswesens. Das beherrschende Thema der vergangenen Monate war die Reform von Finanzierung und Steuerung und die Pläne zwischen Bundesländern und Krankenkassen und natürlich auch dem Bund. Wie sich das die Bundesregierung vorgestellt hat, weiterhin vorstellen wird, versuchen wir in dieser Folge von Gesundheit argumentiert zu ergründen. Dazu sind wir heute zu Gast bei Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch mit uns nehmen.
Sehr gerne.
Wir schauen uns zu Beginn immer ein paar Fakten an. In dem Fall ist es so, dass der niedergelassene Bereich in der Reform ja sehr gestärkt werden soll. Von derzeit 120 PVE sollen es dann nicht nur 300, sondern 600 werden. Verbessern will man auch die fachärztliche Versorgung durch Gruppenpraxen, Ambulatorien und Facharztzentren. Weil es mehr Geld brauchen wird, setzt die Regierung neben den bereits bewilligten Mitteln auf den Finanzausgleich von Bund, Ländern und Gemeinden. Und auch die Digitalisierung soll ausgebaut werden.
Sehr geehrte Frau Staatssekretärin, viel von den Ergebnissen der Reformpartnerschaft im Gesundheitsbereich ist schon bekannt geworden, aber zahlreiche Details sollen noch ausverhandelt werden. Machen wir es konkret. Wo gibt es noch offene Punkte und bis wann werden wir hier Lösungen sehen?
Wenn ich vielleicht damit beginnen darf, dass ich noch mal ganz kurz zurückgehe, warum es überhaupt die Reformpartnerschaft gegeben hat. Es ist tatsächlich so, dass wir in Österreich ein System haben, wo viel Geld im Gesundheitswesen drinnen ist. Wir haben rund 60 Milliarden Euro im Gesundheitswesen, durchaus eine stattliche Summe. Wir haben auch, und davon bin ich auch überzeugt, ein Gesundheitssystem, das in vielen Bereichen gut funktioniert. Es ist immer so, wenn die Menschen einmal im Gesundheitssystem angekommen sind, also wenn sie im Krankenhaus sind, wenn sie in der Niederlassung sind, dann ist die Qualität eine sehr hohe und die Menschen haben eine unglaubliche Zufriedenheit. Es ist trotzdem so das Gefühl von den Menschen da, und das ist wahrscheinlich auch richtig, dass man schneller einen Termin bekommt, wenn man zahlt. Also man hat manchmal das Gefühl, die Kreditkarte zählt mehr als die E-Card. Das wollen sie wieder ändern. Und es gibt auch die hohen Wartezeiten, die immer wieder wirklich zu Kritik im System sorgen. Das ist so der Patientinnenblick, und ich glaube, das ist auch der wichtige Blick. Man soll das System ja um den Patienten, die Patientin herum bauen. Und auf der anderen Seite haben wir wirklich große budgetäre Herausforderungen, vor denen die Länder stehen. Natürlich auch die Sozialversicherung steht und auch der Bund steht und die Gemeinden und die Städte ebenso. Und das war so die Ausgangsposition. Wie kann man in dieses Gesundheitswesen, das ja für alle gut sein soll, für Patientinnen und Patienten, aber auch für Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, wie kann man das wieder in eine positivere Richtung bringen? Das war so die Ausgangssituation für die Gesundheitsreform. Und der wesentliche Punkt daran ist, dass wir alle gemeinsam das Commitment haben, dass wir das öffentliche, solidarische Gesundheitssystem stärken wollen. Und alle Anstrengungen, die wir heute machen, gehen in diese Richtung, um das jetzt auch umzusetzen. Und jetzt auf Ihre Frage zurückkommend, wir haben uns in den Grundzügen geeinigt, dass wir die Versorgung staffeln möchten, so auf wir möchten die Primärversorgung stärken. Das sind eben die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, sei es in den Einzelpraxen, aber natürlich auch in den Primärversorgungseinheiten, die ja sehr hervorragend funktionieren. Primärversorgung soll noch ausgebaut werden im Sinne von, dass Primärversorgung auch bedeutet Kindermedizin, Frauenheilkunde, Zahnmedizin. Das ist so diese Primärversorgung. Ja, darum wird sich einfach in Zukunft auch, wie auch jetzt schon, die Sozialversicherung vorrangig und hauptsächlich kümmern. Und dann haben wir den sekundären Bereich, wo wir eben im Bereich der Facharztzentren uns wirklich weiterentwickeln möchten, wo dann die fachärztliche Versorgung auf bessere Beine gestellt werden soll. In diesem Bereich haben wir sich darauf geeinigt, dass wir auch die Mittel poolen, was aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig ist, wenn wir dann das umherschieben. Der niedergelassene Bereich ist zuständig oder der ambulante Bereich in den Spitälern ist zuständig oder die Ambulanzen, dass man da sagt, wir haben eine gemeinsame Verantwortung. Und der tertiäre Bereich, das ist eben dann wirklich die Das sind dann die Krankenhäuser. Und so möchten wir in Zukunft einfach die Versorgung noch besser machen für die Menschen in Österreich und nicht nur in Ballungszentren, sondern wirklich auch in den Regionen, also wirklich, dass man eine wohnortnahe Versorgung hat. Das ist so in groben Zügen. Und drüber, und das ist vielleicht noch ganz wichtig für die erste Frage, und drüber steht wirklich das Commitment, eine gemeinsame Planung zu machen, eine längerfristige Planung zu machen, nämlich vom Bund, Länder und Sozialversicherung, wo wir gesagt haben, wir schauen uns gemeinsam an, wie kann diese Versorgungslandschaft, die ich jetzt skizziert habe, in ganz Österreich gut gemeinsam geplant werden, dass man wirklich sagt, bundesländerübergreifend werden diese Planungsparameter auch angeschaut, dass man diese Bundesländergrenzen ein bisschen überwindet und trotzdem, dass man eine gute Versorgung für die Menschen in Österreich hat. Das ist so der Hauptteil eigentlich, diese gemeinsame überregionale Planung und natürlich dann auch Steuerung.
Jetzt ist ein zentrales Element die Stärkung des niedergelassenen Bereichs. Wie soll diese Versorgung da künftig aussehen? Probieren wir es konkret an einem Beispiel. Nehmen wir eine Frau, Mitte 50, wohnhaft in Klosterneuburg, also fast am Stadtrand von Wien, hat Schwindel. Wie wird die versorgt? Jetzt kann die sich überlegen, gehe ich zum Hausarzt, gehe zum Neurologen, gehe zum Orthopäden, je nachdem, was ihr was sagt, gehe ins Spital. Was wird die künftig machen?
Also Sie sprechen da einen sehr wichtigen Teil auch der Reform an, dass wir uns natürlich auch überlegt haben, wie können wir Menschen ganz schnell am richtigen Punkt der Versorgung bringen. Sie kennen das, das gibt es seit 2013 eigentlich im Gesetz der Best Point of Service. Ist nicht immer umgesetzt, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, aber das ist eines der zentralen Punkte, dass wir gemeinsam in diese Richtung arbeiten möchten, dass Patientinnen und Patienten wirklich möglichst rasch am richtigen Punkt ankommen. Und ja, die Primärversorgung soll da eine große Rolle spielen, weil wir auch überzeugt sind davon, dass die Allgemeinmedizin auch durchaus auf Sicht gesehen eine Begleitfunktion durch das Gesundheitswesen haben kann. Aber da braucht man zuerst einmal die anderen Strukturen, sonst kann man nirgends hin begleiten, das ist auch klar. Aber die Primärversorgung, Allgemeinmedizin, Gynäkologie, Kinderärztinnen, Zahnmedizin, wie ich vorher gesagt habe, sollten eigentlich eine große, starke Rolle spielen, auch mit einer großen Komponente darauf gesetzt, dass man die Patientinnen entbehandelt, also wirklich in der Primärmedizin, in der Primärversorgung, dass man sie auch entbehandelt, dass sie keinen weiteren Fachärztin aufsuchen müssen. Wir sagen nicht, dass wir jetzt damit beginnen, dass man nur mehr über die Primärversorgung einen Facharzt, eine Fachärztin aufsuchen darf, aber auf Sicht gesehen werden wir uns natürlich auch in die Richtung überlegen müssen, wie kann man Patientinnen gut durch das System lenken oder begleiten, damit man diese Doppelbefundungen oder diese oftmaligen Arztbesuche ein bisschen in den Griff bekommen kann. Nicht einschränken, aber gut begleiten.
Ein häufiges Thema ist das Thema Prävention. Da spricht ganz Österreich davon. Aber wo stehen wir da wirklich, wenn wir uns das anschauen, auch im Vergleich mit anderen Ländern? Wo haben wir Aufholbedarf und wo sind wir richtig gut?
Bei der Prävention bin ich überzeugt davon, dass wir viel Aufholbedarf haben. Also wir haben die Zahlen, dass wir rund 5% unserer Gesundheitsausgaben, die ich vorhin genannt habe, also von den rund 60 Milliarden Euro, dass nur 5% davon wirklich für Prävention aufgewendet werden. Ich glaube, da haben wir einen ganz großen Nachholbedarf. Und wir wissen auch, dass die Vorsorgeprogramme, die wir ja anbieten, ich habe da immer das Brustkrebs-Screening im Kopf, nicht so angewendet werden oder so angenommen werden, wie wir uns das eigentlich auch wünschen würden. Und ich glaube, da brauchen wir wirklich gemeinsame Anstrengungen, damit man diese Gesundheitskompetenz, wie das so schön heißt, wirklich auch stärkt. Wir haben ja in den FAG-Verhandlungen durchaus Mittel für Gesundheitsförderung zur Verfügung, bis zum nächsten FAG jetzt einmal, also Finanzausgleichsverhandlungen. Und da bin ich überzeugt davon, müssen wir ansetzen, damit wir die Menschen noch besser auch wirklich in ihrer Gesundheitskompetenz stärken. Da gibt es durchaus gute Ansätze. Sie kennen den Fonds Gesundheit Österreich, wo wirklich gute Präventionsprogramme in den Regionen mit Gemeinden und Ländern umgesetzt werden. Die Agenda Gesundheit Österreich hat auch wirklich gute Ansätze. Und wo wir wirklich gut sind mittlerweile, glaube ich schon auch, dass wir bei den Impfungen durchaus in den letzten Jahren gute Fortschritte gemacht haben. Also wir haben jetzt da die Influenza im öffentlichen Gesundheitsprogramm kostenfrei für die Patientinnen und Patienten, für die Pneumokokken, für Herpes Zoster und wir haben die HPV-Impfung jetzt ja auch für die bis zu 30-Jährigen bis Ende Juni kostenfrei gehabt und ich glaube schon, dass wir da auf einem durchaus guten Weg sind. Aber im Prinzip gebe ich Ihnen recht, da haben wir wirklich Luft nach oben.
Wenn Sie regelmäßig die neuesten Nachrichten aus der Welt der Gesundheit in Ihre Inbox möchten, dann abonnieren Sie doch einfach den Newsletter Relatus Med des Fachverlages Med Media. Der Newsletter kommt dreimal die Woche und bietet aktuelle Nachrichten, Interviews, Analysen und Umfragen. Nirgendwo sonst gibt es so schnell, unabhängig und umfassend alles, was das Gesundheitswesen bewegt. Der Newsletter ist kostenlos und kann jederzeit abbestellt werden. www.relatus-med.at und www.relatus-farm.at.
Jetzt haben wir geredet und Sie haben es schon ein bisschen angeschnitten auch, Stärkung des niedergelassenen Bereiches. Sehr viel gedacht auch über entsprechende Zentren. Welche Rolle spielen niedergelassene Ärztinnen in der Versorgung, die auch in Einzelordinationen sind, vor allem Hausärztinnen?
Also ich bin überzeugt davon, dass die Primärversorgungseinheiten ein wirklich gutes Angebot für die Menschen haben, für die Patientinnen und Patienten sind, weil wir wissen, dass durch die längeren Öffnungszeiten einfach auch das Angebot größer wird. Das ist definitiv so und das ist auch mehr den Lebenssituationen der Bürgerinnen und Bürgern entspricht das mehr. Da bin ich auch überzeugt davon. Und das ist auch eine wichtige Erkenntnis, dass wir wissen, dass junge Ärztinnen und Ärzte natürlich auch lieber in Gemeinschaft arbeiten und nicht mehr dieses Einzelkämpfertum, wie es halt früher gegeben hat, das große Ziel von jungen Ärztinnen und Ärzten ist. Und dieses multiprofessionelle Zusammenarbeiten ist ein großer Vorteil, weil man nicht nur die Krankheit sieht, sondern man sieht den Menschen in seiner Gesamtheit. Also ich bin überzeugt davon oder ich bin sehr begeistert davon, dass man auch Sozialarbeit in den Primärversorgungseinheiten hat, weil es oft um auch soziale Themen bei den Patientinnen und Patienten geht. Aber natürlich wird es die Einzelordination in Zukunft genauso geben. Das heißt nicht, dass wir die Einzelordinationen abschaffen werden. Ich glaube nur auf Sicht gesehen, dass es auch, weil die jungen Ärztinnen und Ärzte oder die Gesundheitsdienstanbieterinnen lieber gemeinsam arbeiten, dass man sowieso viel mehr in diese Richtung gehen wird. Da bin ich wirklich überzeugt davon. Aber wir müssen gut aufpassen, dass wir mit diesen Primärversorgungseinheiten nicht nur die Ballungszentren im Kopf haben, sondern dass man wirklich schaut, wie kann man denn die entlegenen Regionen mitnehmen. Und da haben wir so angedacht, dass man auch so Art Satelliten machen kann, wo man sagt, es gibt halt dann das PVE und dann gibt es halt diese Außenstellen, Satelliten in den entlegenen Regionen, damit man die wohnortnahe Versorgung für die Bürgerinnen wirklich anbieten kann. Da wird es noch Überlegungen geben, da wird es noch Hirnschmalz brauchen, aber ich bin schon überzeugt davon, dass es in eine gute Richtung geht und dass man die Primärversorgung stärkt. Da sind wir uns alle einig, dass das ein ganz wichtiger Bonuspunkt für die Zukunft sein wird.
Welche Rolle werden niedergelassene Fachärztinnen und Allgemeinmedizinerinnen in Zukunft spielen?
Allgemeinmedizinerinnen, wie gesagt, ich bin überzeugt davon, die werden die Rolle spielen, dass man auch in die Richtung gehen wird, wie sie auch mehr Patientinnen und Patienten entbehandeln. Das ist so ein schieres Wort, ich wollte jetzt gerade kein anderes sein, dass auch wirklich die Behandlung abgeschlossen wird. Also das ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig, dass die Allgemeinmedizinerinnen in diesem Bereich gestärkt werden, die Primärmedizin sozusagen, die Primärversorgung. Und die Fachärztinnen und Fachärzte wollen wir ja gemeinsam mit Ländern, Bund und Sozialversicherung wirklich in die Richtung bringen, dass wir vermehrt auch in den Facharztzentren arbeiten, wie ich vorher schon kurz angesprochen habe. Und die Facharztzentren sollen wirklich gemeinsam geplant werden, auch gemeinsam dann gesteuert werden, auch gemeinsam finanziert werden, damit man dann eine Region sich so vorstellen kann, da gibt es halt dann Allgemeinmedizin, dann gibt es die fachärztliche Versorgung und dann gibt es die Krankenversorgung, dass man wirklich sich das anschaut, dass die Menschen je nachdem, was sie heute brauchen, dann in den Regionen gut versorgt sind.
Interessant. Meine Folgefrage diesbezüglich wäre, also wie geht es Ihnen persönlich damit?
Du, hier Sebastian?
Ja, Dieter, was ist denn?
Das ist gar nicht unser Podcast.
Ja, aber diese Frage stellt ja sonst keiner.
Doch, wir. Und deswegen heißt es ja in unserem Med Media Podcast für die spannendsten Persönlichkeiten des Gesundheitssystems zur Visite, bitte.
Jetzt wird dieser Podcast auch von sehr vielen Menschen im Arzneimittelbereich, von Apotheken, von Apothekerinnen gehört. Welche Bedeutung messen Sie den Apotheken in der Versorgung bei?
Also ich bin auch überzeugt davon, dass Apothekerinnen und Apotheker wichtig sind in der Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern, von Menschen. Ich glaube auch, dass die Apothekerinnen und Apotheker auch ein großes Vertrauen haben. Also es wird ihnen ein großes Vertrauen entgegengebracht. Sie sind oftmals vielleicht sogar auch die ersten Ansprechpersonen für Bürgerinnen und Bürger. Man weiß das ja selber, man holt sich halt schnell ein Pudel voll, wenn man irgendwie Kopfweh hat oder so. Also ich glaube schon, dass sie sehr wichtig sind. Und es gibt ja sehr, sehr gute Überlegungen auch von den Apothekerinnen und Apothekern, wie man sie noch mehr in eine gute Versorgungslandschaft mit einbinden kann. Also ich glaube, auf Zukunft gesehen wird man natürlich auch noch vermehrt mit Apothekerinnen zusammenarbeiten.
In welchen Bereichen sehen Sie noch Potenzial, um die Kompetenzen von Apothekerinnen und Apothekern entsprechend abzubilden?
Na, ich glaube, Sie haben durchaus die Möglichkeit, im Bereich von Medikamentenverträglichkeit bei den einzelnen Menschen vielleicht noch genauer hinzuschauen oder noch eine größere Rolle einzunehmen. Ich glaube, das ist einer der Punkte, über den man durchaus nachdenken sollte. Das ist ein Punkt. Und natürlich der zweite Punkt, das ist jetzt kein Geheimnis. Wir arbeiten ja daran, das Impfen in Apotheken zu ermöglichen. Da arbeiten wir sehr intensiv daran. Da gibt es eben noch ein paar Punkte, die wir zu klären haben. Welche Impfungen, mit welchen Impfungen startet man, welche Impfungen lässt man zu, wie muss die Ausbildung sein, etc. etc. Aber natürlich ist das ein Punkt, der erstens von der Regierungsspitze schon verkündet wurde. Und wir arbeiten jetzt daran, dass wir das auch wirklich machbar machen. Da braucht es halt einfach logistische Umsetzungen und da sind wir im Moment intensiv dabei zu arbeiten.
Der verkündete Plan war ja Umsetzung oder Start Anfang 2027. Wird sich das ausgehen?
Schauen wir mal. Auf gut Österreichisch kann ich es wirklich nur sagen, schauen wir mal. Wir arbeiten wirklich intensiv daran. Es ist momentan noch so die Frage, mit welchen Impfungen starten wir. Und je nachdem, welche Impfungen dann tatsächlich auch möglich sind in den Apotheken, wird man dann sehen, wann der Start dann auch erfolgen kann.
Wir reden viel über Digitalisierung. Der Eltern-Kind-Pass ist schon im vergangenen Jahr verschoben worden, wenn ich mich richtig erinnere, in der letzten Sitzung des Nationalrats vor der Winter- oder Weihnachtspause. Jetzt hat es wieder eine Verschiebung gegeben, ganz kurz vor dem Rollout. Und diesmal gleich um ein ganzes Jahr. Letztes Mal war es um 10 Monate, jetzt ist ein weiteres Jahr. Wien will jetzt eine Pilotphase. Ist das neu für die Wienerinnen und Wiener gewesen? Oder? Außerdem dürfen Patientendaten weiterhin mit Fax übermittelt werden, weil es noch immer keine digitale Alternative gibt bei manchen Krankenanstaltenträgern. Warum läuft das so zäh im Jahr 2026, wo wir gleichzeitig über künstliche Intelligenz reden?
Da haben Sie einen sehr wunden Punkt angesprochen, wo ich mir selber auch sehr viele Gedanken mache und wo wir uns auch die Frau Bundesministerin Schumann und ich uns wirklich viele Gedanken machen. Aber ganz konkret möchte ich vielleicht sagen, das Positive an der Verschiebung ist, dass es nicht an das Untersuchungsprogramm betrifft. Das ist mir wirklich ganz wichtig zu sagen. Es hat ja zwei Ebenen gegeben. Das eine war das neue Untersuchungsprogramm, wo neue Untersuchungen in den Eltern-Kind-Pass mit aufgenommen wurden. Das bleibt unverändert und das wird auch jetzt mit 1. Oktober starten. Das ist die gute Botschaft für alle werdenden Mütter. Wirklich, das ist mir ganz wichtig zu sagen. Und das zweite war eben die elektronische Erfassung der Daten in den elektronischen Eltern-Kind-Pass. Und ja, da hat es seit 2023 unzählige Arbeitsgruppensitzungen gegeben mit der Sozialversicherung, mit den Ländern, natürlich auch mit dem Bund. Und schlussendlich ist man in den letzten Monaten dann draufgekommen, dass die eine oder andere Schnittstelle nicht so programmiert ist, dass es für die Krankenhäuser komfortabel anzuwenden ist. Es hätte eine Art gegeben, wo man mit Web-Oberfläche einsteigen muss. Und das führt natürlich in Krankenhäusern, wo es viele Geburten gibt, zu erheblichem Mehraufwand. Und nach vielen Gesprächen und vielen Telefonaten hat man sich eben dazu entschlossen, den Start noch einmal um ein Jahr zu verschieben. Ich sage das auch ganz bewusst, warum, weil ich überzeugt bin davon. Das ist ein derartig großes Digitalisierungsprojekt und das muss einfach funktionieren. Und wenn dieses großartige Digitalisierungsprojekt, das ja viele, viele Menschen betrifft, nicht nur Ärztinnen, sondern auch wirklich betroffenen Mütter, die betroffenen Väter und manchmal die Großeltern mitbetrifft, wenn das nicht funktioniert, dann hätten wir aus meiner Sicht einen wirklichen Rückschritt in der Digitalisierung erlebt, nämlich auch in dem Vertrauen in die Digitalisierung. Und deswegen haben wir uns wirklich dazu entschlossen, nach vielen Gesprächen, wie schon gesagt, dass wir es noch einmal verschieben und wir werden höchstwahrscheinlich eine Pilotregion haben, also wirklich ein Bundesland. Da arbeiten wir jetzt gerade daran, dass wir mit einem Bundesland starten, mit einem Pilotbundesland und dieses Jahr das sehr, sehr gut begleiten, natürlich auch mit den anderen Bundesländern in einer Steuerungsgruppe, damit man auch sieht, welche Ungereimtheiten dass es für die anderen Bundesländer gibt, damit wir dann im Oktober 2027 gut starten können damit. Also es ist mir selber, wir wollten es gerne machen, aber ich glaube, die Gefahr, dass dann etwas nicht funktioniert, war wirklich dann zu groß im Endeffekt, dass man gesagt haben, dann verschieben wir es nochmal ein Jahr und schauen wir ganz genau hin mit dem einen Pilotbundesland, welche Verbesserungen, dass man noch braucht, dass das dann im Oktober starten kann.
Hat man sich damit um ein Leuchtturmprojekt gebracht?
Nein, ich glaube es nicht, dass man sich um ein Leuchtturmprojekt gebracht hat. Ich glaube, dass durch dieses Verschieben und mit dem Pilotbundesland und mit dem Bekenntnis, dass man sich in einer guten Steuerungsgruppe anschaut, wo die Probleme sind, und es gibt ja offensichtlich Probleme, sonst hätten ja die Bundesländer nicht gesagt, warten wir nur ein bisschen, dass man sich damit eigentlich das Leuchtturmprojekt erhält und dass man es nicht gefährdet dadurch. Also das ist so mein Zugang, und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir verschieben es einfach noch einmal um ein Jahr. Weil nur einmal, ich glaube, das ist so ein großes Digitalisierungsprojekt und so ein gutes, das so viele gute Tools hat. Es gibt ja die Erinnerungsfunktionen zum Beispiel für die Untersuchungen. Und wenn da etwas schiefgegangen wäre, dann hätte dieses eine große Projekt dann vielleicht das Vertrauen in viele weitere Digitalisierungsprojekte, die dann noch folgen sollen, hätte man sie vielleicht dann wirklich das Vertrauen vertan, und das wollten wir eben nicht. Aber ja, genau dieses Beispiel und auch das von Ihnen angesprochene, die Faxablöse sozusagen, nochmal die Verschiebung, zeigen mir schon ganz eindeutig, dass diese Idee, die wir auch in der Reformpartnerschaft haben, nämlich eine E-Health-Agentur zu machen, wo es dann einen wirklichen Lead gibt, dass das durchaus wirklich wichtig ist und richtig ist.
Ein anderes Thema, das über allem schwebt im Gesundheitsbereich, ist auf der einen Seite die demografische Entwicklung und auf der anderen Seite der medizinische Fortschritt, wo ja auch eine enorme Dynamik auch ins System kommt. Man hat zuletzt auch der Fiskalrat angemerkt. Was braucht es, damit das System da entsprechend vorbereitet ist?
Naja, ich glaube, es braucht auf jeden Fall einmal ein gemeinsames Bewusstsein, dass die demografische Entwicklung und der medizinische Fortschritt eben zwei, und ich sage es jetzt unter Anführungszeichen, ich möchte es wirklich nicht missverstanden wissen, zwei Kostentreiber im Gesundheitssystem sind. Das ist definitiv so, weil natürlich eine älter werdende Gesellschaft wird höchstwahrscheinlich auch mehr medizinische Leistungen brauchen, und auf der anderen Seite haben wir Gott sei Dank den Fortschritt der medizinischen, der natürlich auch viel, viel Geld kostet. Umso wichtiger ist es, dass man sich gemeinsam auch dazu bekennt, wie man die Versorgungslandschaft in Österreich aufstellt, unter diesen Parametern, weil die Versorgungslandschaft neu aufzustellen, heißt ja nicht einfach, wir schauen uns jetzt an, wo gibt es einen Allgemeinmediziner, wo gibt es einen Gynäkologen oder Gynäkologin, sondern es sollte schon nach Parametern geplant werden, wo man wirklich sagt, wie schaut denn die demografische Entwicklung im Bundesland, in der Region aus, dass man aufbauend darauf dann wirklich auch die Versorgungslandschaft neu aufstellt. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass man sich bewusst macht, dass beides, nämlich die finanziellen Ressourcen und die personellen Ressourcen, auch endend wollen sind. Und wenn man den Menschen einfach die bestmögliche Versorgung zugeteilt lassen möchte und auch regional nicht die großen Unterschiede hat, dann wird man das in der Planung mit berücksichtigen müssen. Also, und ich sage immer, jede Veränderung bedeutet, es wird sich etwas ändern. Und ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, dass man die Menschen auf diese Veränderung kommunikativ gut mitnimmt. Und ich sage das jetzt auch ganz bewusst, weil ich manchmal das Gefühl habe, wir sprechen viel zu wenig in der ganzen Diskussion über die Qualität in der Gesundheitsversorgung. Und das heißt nicht, weil ich überall alles habe, dass die Qualität überall gut ist oder besser ist. Und deswegen muss man diese Diskussion, wenn sich etwas verändert, aus meiner Sicht auch über Qualität führen.
Haben Sie das Gefühl, dass diese Entwicklungen innerhalb des Systems auch schnell genug gehen? Wir haben jetzt gerade über Digitalisierung geredet, wo es dann wieder Verzögerungen gibt. Wir diskutieren im Zusammenhang mit Demografie jedes Jahr im Sommer, wenn es heiß ist, darüber, dass die Spitäler und die Pflegeheime nicht klimatisiert sind, und sind dann jeden Sommer überrascht, dass immer noch nichts weitergegangen ist. Geht es rasch genug?
Also ich glaube, dass man relativ gute Kommissionen, Arbeitsgruppen wie immer hat, aber ich glaube schon, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, dass man manchmal vielleicht eine Arbeitsgruppe weniger machen sollte und dafür ein bisschen mehr umsetzen sollte, wenn ich das jetzt so sagen darf. Aber positiv stimmt mich jetzt an unserem Prozess, dass wir ja gesagt haben, wir möchten wirklich den Planungszyklus erweitern. Also wir möchten ja jetzt bis 2040 planen und das ist schon mal sehr gut, wenn man mal sagt, wir planen jetzt gemeinsam und das ist mir wirklich wichtig zu betonen, Bund, Länder und Sozialversicherung. Wir planen jetzt auf 15 Jahre. Ich glaube schon, dass das ein Fortschritt ist. Weil jetzt hat man halt immer auf die 5 Jahre geplant. Sie wissen das mit dem ÖSG und mit dem Strukturplan Gesundheit Österreich und auch mit dem regionalen Strukturplan in Gesundheit. Und jetzt haben wir gesagt, wir planen jetzt einmal auf 15 Jahre. Und ich glaube schon, dass das gut ist und dass das wichtig ist. Und vielleicht, weil ich da auch weiß, dass speziell auch bei der GÖK ja eine Abteilung gibt, die sich mit den klimafreundlichen Krankenhäusern auseinandersetzen. Da haben wir schon vieles ausgezeichnet. Das ist auch gut, dass wir das in unserer Gesundheitsagentur sozusagen angesiedelt haben, wo man sich auch mit diesem Thema auseinandersetzt. Aber ich glaube, auch da muss man, so wie in der Bildung, das ist ein Thema, das uns beschäftigen wird und da müssen wir auch noch viel genauer hinschauen.
Frau Staatssekretärin, Sie haben viel über Kommissionen und Arbeitskreise und Arbeitsgruppen gesprochen. Wenn man international auf Österreich schaut, dann fragt man sich immer, wer ist der Entscheider? Frau Staatssekretärin, wer ist der Entscheider im österreichischen Gesundheitswesen?
Naja, im Moment ist es tatsächlich so, dass wir halt in der Bundeszielsteuerungskommission, die heißt halt so, dass wir halt alle Partner gemeinsam Drittel Zuständigkeiten haben und da natürlich manchmal auch die Entscheidungsprozesse länger dauern oder von dem einen Zielsteuerungspartner im schlimmsten Fall auch, so ein verhindert ist jetzt ein großes Wort, aber halt einfach, wenn ein Zielsteuerungspartner nicht einverstanden ist, dann wird das Projekt nicht umgesetzt. Das ist so. Ja. Und da haben wir jetzt schon auch in der Reformpartnerschaft festgelegt, dass es schnellere Entscheidungsprozesse geben soll, dass immer bis zur nächsten Bundeszielsteuerungskommission quasi, wenn etwas nicht beschlossen wird, eine Entscheidung getroffen werden muss. Das ist gut. Und wenn man sich nicht trifft, kann man so ein Schiedsverfahren einleiten. Das ist jetzt einmal der Plan, wie wir zu rascheren Entscheidungen kommen. Und weil es eben so ist, dass es eine partnerschaftliche Zusammenarbeit ist, ist es natürlich so, dass sich im Vorfeld die Partner einigen müssen und da braucht es halt dann leider, und da gebe ich Ihnen recht, das eine oder andere Mal längere Entscheidungsprozesse.
Wir sehen, es gibt noch viel Diskussionsbedarf, es gibt noch viel zu tun im Gesundheitswesen. Herzlichen Dank aber mal jetzt für die Einblicke, was so auf dem Tisch liegt und in welche Richtung auch die Bundesregierung denkt. Danke für das Gespräch.
Sehr gerne. Danke für die Möglichkeit.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieser Folge von Gesundheit argumentiert angelangt. Danke, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast und empfehlen Sie uns einfach weiter.
Gesundheit argumentiert finden Sie auf medmedia.at/podcast. Den Relatus Newsletter können Sie abonnieren unter www.relatus-med.at oder www.relatus-farm.at. Weitere Fachmedien finden Sie unter www.medmedia.at und Michael Eipeldauer treffen Sie unter www.eipeldauer-consulting.com.
Wir verabschieden uns auch im Namen des Teams des Medmedia Verlags für die Technik. Bleiben Sie gesund. Bis zur nächsten Folge sagen auf Wiedersehen Michael Eipeldauer
und Martin Rummele.
Das war eine Produktion von Med Media.